Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Text zur heutigen Predigt mutet uns einiges zu. Für viele ist er unerträglich. Er gehört zu den Texten, die am häufigsten auf Widerstand stoßen, an denen viele Anstoß nehmen, und ist ein Text, der uns meist ratlos zurücklässt. Es ist die Opferung Isaaks oder, wie die jüdischen Schriften betonen, die Bindung Isaaks. Schließlich fand die Opferung nicht statt. Hören wir aber zuerst den Text aus dem ersten Buch Mose, der Genesis. Ich lese aus dem Kapitel 22, die Verse 1 bis 13. Ich verwende die neue Übersetzung nach Luther. Gott versuchte Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden nebeneinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Liebe Gemeinde, läuft Ihnen auch ein kalter Schauer den Rücken herunter? Spüren auch Sie mein Entsetzen über die Geschichte? Sind Sie auch befremdet und irritiert? Schließlich soll ein Vater seinen geliebten Sohn hinrichten und sogar schlachten. Und das auf Geheiß Gottes, dem er bislang vertraute und wegen dessen Zusage er seine Heimat verließ und sich in ferne Gegenden aufmachte. Dieser Gott, der ihm Nachkommen versprach, so zahlreich wie die Sterne. Dieser Gott verlangt von ihm, seinen Nachkommen zu töten. Ohne seinen Sohn wäre die Verheißung nichtig. Der Sinn seines Daseins und seines Lebens wäre vernichtet. Oder denken wir an die Mutter Sarah. Gegen alle Erwartungen gebar sie noch im hohen Alter ein Kind. Was soll sie denken, wenn ihr Mann, der Vater des lang ersehnten Kindes, zurückkommt und ihr mitteilt, dass er ihren gemeinsamen Sohn getötet hat? Wie einige von Ihnen wissen, bin ich selber Vater. Zwei meiner Kinder lagen einmal mit schweren Erkrankungen auf der Intensivstation, ohne dass wir Eltern wussten, ob sie durchkommen würden. Aber auch mit der bangen Frage: Gibt es bleibende gesundheitliche Schäden? Es waren mit die schrecklichsten Tage meines Lebens. Ich hätte vieles daran gegeben, das Schicksal meiner Kinder zu erleichtern. Und ein Vater soll seinen eigenen Sohn töten? Für mich undenkbar. Und für die meisten von Ihnen wohl auch. Ich möchte nun versuchen, mögliche Deutungen der Geschichte vorzustellen. Ich weiß sehr wohl, dass keine der Deutungen das Geschehen umfassend erklären können. Ich bin mir sogar sicher, dass derjenige die Unwahrheit sagt, der behauptet, dass er die ultimative Erklärung hätte. Gleichwohl lohnt sich das Nachdenken. Erstens, die Ablösung der Menschenopfer durch Tieropfer. Das ist eine durchaus beliebte historische Erklärung. Im Bardo-Museum in Tunis findet sich eine Stele, auf der ein Priester einen kleinen Knaben auf dem linken Arm hält und in der rechten Hand einen Dolch führt, bereit, ihn in das Herz des Kindes zu stoßen. Gefunden wurde diese Steintafel im Tophet von Karthago, der Vorgängerstadt von Tunis. Man nimmt an, dass bei Staatskrisen die erstgeborenen Söhne geopfert wurden, um die Gemeinschaft zu erhalten. Karthago wurde von den Phöniziern gegründet, die aus dem Kulturkreis stammten, dem auch Israel angehört. Es ist durchaus verständlich, dass die grausame Praxis, die auch im damaligen Palästina bezeugt ist, beendet werden soll. Aber warum auf eine so schreckliche Art und Weise wie bei Isaak? Ein Verbot Gottes in einem der Bücher Mose hätte ausgereicht. Zumal im Buch des Propheten Amos oder auch im 50. Psalm geschrieben steht, dass Gott Schlachtopfer gar nicht will. Zweitens, die Opferung Isaaks als Muster der Opferung von Gottes eigenem Sohn. Dies würde bedeuten, dass hier schon in grauer Vorzeit von den Autoren des Alten Testaments vorhergesehen wurde, dass Christus später den Leidensweg zu Ende ging, den Isaak nicht beschreiten musste. Aber hat nicht jeder Text ein Recht darauf, in seinem historischen Zusammenhang berücksichtigt zu werden? Jede Betrachtung von jetzt nach früher birgt die Gefahr, eigene Interpretationen unterzumengen und die eigene Sichtweise dem Original überzustülpen. Selbstverständlich lassen sich die Geschehnisse des Neuen Testaments gut vor dem Hintergrund unseres Textes darstellen. Und wer von uns würde nicht an die großartigen Worte im Römerbrief des Paulus denken? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Aber konnte ein Autor des ersten Jahrtausends vor Christus, der seine Geschichte in grauer Vorzeit ansiedelte, wissen, was hunderte Jahre später geschah? Wohl kaum. Drittens, ein muslimischer Freund steuerte einmal eine durchaus bemerkenswerte Interpretation des Textes bei. Hier muss ich darauf hinweisen, dass bei der Auslegung des Koran in aller Regel Ismail, der Stammvater der Araber, geopfert werden soll. Die Deutung ist, durch diese Zumutung stellt Gott ein für alle Mal klar, dass er allein Herr über Leben und Tod ist. Kein Mensch darf sich dieses göttliche Recht anmaßen. Kein Mensch hat das Recht, menschliches Leben auszulöschen. Ein interessanter Gedanke, der hoffentlich auch in Moskau, Damaskus, in Gaza und in anderen Krisengebieten vernommen wird. Viertens, eine jüdische Erklärung bezieht unsere Geschichte auf den Leidensweg des eigenen Volkes. Wie Isaak aus der Fesselung auf dem Altar befreit wurde, so gelang es dem jüdischen Volk oft, aus tiefster Not zu entkommen. Hier wird auch die dunkle Seite Gottes spürbar. Schließlich ist die Historie des jüdischen Volkes von existenzieller Bedrohung gekennzeichnet. Als Beispiel diene der Schluss, aus der 1946 in jiddischer Sprache erschienene Erzählung Jossel Rakovers Wendung zu Gott von Zvi Kolitz, in der die letzten Minuten eines Widerstandskämpfers im Warschauer Ghetto 1943 beschreibt. Magst du mir auch wegnehmen, das Teuerste und Beste, das ich habe auf der Welt? Ich werde immer noch an dich glauben, dir selbst zum Trotz. Ohne die Isaak-Geschichte nicht vorstellbar. Fünftens. Hier darf ich eine vorsichtige eigene Deutung einführen. Mir ist aufgefallen, dreimal wird Abraham mit seinem Namen angesprochen. Im ersten Vers von Gott. Abraham antwortet, hier bin ich. Später redet sein Sohn Isaak ihn an. Auch hier meldet sich Abraham mit, hier bin ich. Das dritte und letzte Mal spricht ihn der Engel an, um die Tötung des Sohnes zu verhindern. Auch hier ruft Abraham, hier bin ich. Offenkundig war Abraham stets bewusstseinsklar, besonnen und handlungsfähig, wie ich es als psychiatrischer Gutachter einem Juristen gegenüber erklären würde. Er hätte jederzeit die Handlung beenden können. Oder einfacher ausgedrückt, Abraham wusste, was er tat. Hätte er Nein gesagt, wäre wohl nicht viel passiert. Er wäre zurückgegangen, hätte sein Leben als Nomade weiterführen können, hätte vielleicht auch noch seine Enkel erlebt und hätte in Ruhe sterben können. Die Bibel, wie wir sie kennen, hätten wir dann aber nicht. Gott will also keine Sklaven oder willenlosen Automaten. Wir Menschen, die ihm gegenüberstehen, sollen mit freiem Willen handeln, wohlwissend, was die Konsequenzen unserer Handlungen sind. Liebe Gemeinde, wenn ich jetzt in Ihre Gesichter schaue, sehe ich fast nur Fragezeichen. Dieses ist mindestens so groß wie das Fragezeichen, das Sie in meinem Gesicht sehen können. Dieser biblische Text verstört, rüttelt auf, macht wach und regt zum Weiterdenken an. Wenn wir in Kürze das Vaterunser beten, haben wir die Textzeile und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn Sie dies nicht wie gewohnt beten, sondern ins Stolpern und Nachdenken geraten, hat diese Predigt viel erreicht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder.